schauen, was wir bekommen hier, wie wir an diesem wundervollen Kerzengesteck hier sehen. Oh, sorry.
Ich begrüße euch ganz herzlich auch von hier vorne, auch die Leute am Livestream, die zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Wie wir an diesem wundervollen Kerzengesteck hier sehen, haben wir heute der erste Advent. Die Künstlerin übertrifft sich ständig selbst. Ich bewundere das. Vielen Dank dafür. Am ersten Advent, da wäre es ja eigentlich angebracht, euch eine Adventsbotschaft zu bringen. Aber als ich das letzte Mal hier stand, da hatte ich ja den Bogen gespannt. Vom Beginn unseres Lebens mit Jesus bis zu dem von ihm gesetzten Ziel. Wir sollten ja im Lauf unseres Lebens dem Sohn Jesus, dem Sohn Gottes immer ähnlicher werden und einen Charakter entwickeln, wie er ihn hat. Und bei dieser Predigt sollte jeder so sich selbst prüfen und erkennen, wo in diesem Entwicklungsprozess er gerade steht. Und dazu hatte ich sehr weit ausgeholt. So vom Anfang unseres Lebens mit Gott bis heute, damit jeder sehen kann, wo stehe ich denn eigentlich. Das war ein bisschen lang und ziemlich viel. Und nun würde ich das gerne auseinanderpacken und im Einzelnen Botschaften etwas ausführlicher vermitteln. Und dabei will ich ganz, ganz, ganz vorne anfangen, nämlich mit der Frage, wieso brauchen wir Erlösung? Wieso sind wir erlösungsbedürftig? Von was müssen wir erlöst werden? Wieso brauchen die Menschen einen Erlöser? Wieso musste der Sohn Gottes auf diese Erde kommen und Mensch werden wie wir und diesen Werdegang erleben, den er erlebt hatte, damit wir Menschen erlöst würden? Damit sind wir dann wieder beim Advent. Da denken wir ja an die Zeit, als die Menschen damals auf den Erlöser warteten. Und damals hatten die allermeisten eine falsche Erwartung, eine ganz falsche Erwartung, eine falsche Vorstellung von dem, der da kommen sollte. Und oft haben wir auch falsche Erwartungen an ihn und erkennen ihn dann nicht. Halt nicht die gleiche Erwartung wie die Juden damals, die durch ihn von der römischen Besatzungsmacht hatten befreit werden wollen und mit ihm als König glorreichen Zeiten hatten entgegengehen wollen. Dann kam dann dieser Sohn Gottes zu ihnen und hatte gar nicht in dieses Bild hineingepasst. Und dann wollten sie ihn nicht. Einen Erlöser, dem es um etwas ganz anderes geht als um politische Macht, den haben sie lieber ans Kreuz geschlagen. Wir haben da andere Erwartungen an ihn, so eher die Erwartung, dass dann, wenn der Erlöser in unser Leben getreten ist, er uns die schwierigen Herausforderungen des Lebens aus dem Weg räumen möchte und in jeder Hinsicht für unsere Sicherheit sorgen möchte, ja uns möglichst auf Rosen betten möchte. Aber in dieses Bild passt er ja auch nicht. Also, warum war er denn gekommen? Warum gab es diese ganzen Voraussagungen der Propheten des Alten Testamentes, dass dieser Erlöser, dieser Helfer, dieser Retter, dieser Vater kommen sollte? Warum war das denn notwendig? Von was mussten die Menschen denn gerettet werden? Von was müssen wir heute noch gerettet werden, erlöst werden? Und die von uns, die diesem Erlöser ihr Leben längst anvertraut haben, ist uns der ganze Umfang dessen klar, was das Erlösungspaket, das Jesus uns geschenkt hat, alles beinhaltet? Also, ich bin da nach über 50 Jahren, die ich ganz, ganz bewusst mit Jesus gelebt habe, immer noch am Entdecken. Es ist viel mehr, als ich mir es je vorgestellt habe, was da drin ist in diesem Paket. Aber fangen wir heute ganz, ganz vorne an. Wir müssen verstehen, wieso die Menschen für Gott verloren gegangen sind. Wir müssen verstehen, was das für ein Verlust für uns Menschen bedeutet hatte. Nur so können wir es begreifen und auch ehrlich bejahen, dass wir einen Erlöser brauchen, der uns zu Gott zurückbringen kann. Dazu gehen wir zurück in die Zeit, in der Gott den ersten Menschen geschaffen hat. Damit wir sehen, mit welch einer Identität der Mensch von Gott gewollt und geschaffen worden war. Eine Identität, die der Mensch verloren hatte. Ihr wisst, ich benutze gern Bilder, die uns manches leichter begreiflich machen. Das habe ich aus meiner Bibel gelernt. Da malt Gott uns immer wieder Bilder und Geschichten, damit wir verstehen sollen, was er uns sagen möchte. Ich habe uns also Zeichnungen mitgebracht, die uns etwas bildlich darstellen sollen. Bitte das erste Bild. Das soll einen Samen darstellen, der in eine Zelle eindringt. Wir wissen heute viel über Samen. Dieses Wissen macht uns das biblische Bild leichter begreifbar. Same enthält das Erbgut dessen, von wem er ausgegangen ist. Als Programmierung auf winzigen, lebendigen Bausteinen wird Information weitergegeben an den Empfänger des Samens. Das Leben nach Art des Spenders wird weitergegeben. Das ist uns allen klar. Ein Hund zeugt einen Hund, ein Schaf zeugt ein Schaf, ein Mensch zeugt einen Menschen und Gott, wenn er jemanden zeugt. Als er der Lehmfigur im Paradies seinen Geist eingehaucht hatte, da hatte er ihr Substanz aus sich selbst eingehaucht. Er hatte ihr Leben nach Art des Spenders eingehaucht. Er hatte ihr von seiner eigenen DNA weitergegeben. Göttliche, geistige DNA und irdische DNA vermischten sich. Und daraus wurde der erste Mensch. Das war also wundervolles, reines irdisches Material, das von göttlichem Geist durchdrungen wurde. Jetzt bitte Bild 2. Das Resultat dieser Vereinigung war der Mensch, so wie Gott ihn geplant hatte. Er war ein irdisches, aber auch ein göttliches Wesen, mit dem Gott dann in Beziehung leben konnte. Das war der ursprüngliche Ausgangspunkt. Jede einzelne Zelle des Inneren, des geistigen Menschen, bestand aus solcher DNA. Das waren wunderbare, reine, göttliche Menschen, die ihre Erbanlagen an ihre Kinder weitergeben sollten. Und so hätte eine Menschheit entstehen können und die Erde verwalten können und dabei Gemeinschaft mit Gott haben können. Lebewesen, in denen der Schöpfer sich selbst wiederfinden könnte, so wie wir uns in unseren Kindern wiederfinden. Und sie könnten ihm in die Augen sehen und seine große Liebe zu ihnen erfahren und ihn zurücklieben. Es wäre für jeden von uns eine Lust gewesen, einer von diesen ursprünglichen Menschen zu sein. Alles an diesen Menschen im Paradies war heilig, war sauber, war rein, war vollkommen, war wunderbar, gesund und gut. Sie waren voller Leben und Lebensfreude und Lebenskraft. Alles war so, wie Gott das für seine Kinder gewollt hatte. Und wie er das heute noch für seine Kinder will. Sie waren von seiner Art. Er liebte sie so sehr und genoss die Gemeinschaft mit ihnen. Und sie liebten ihn zurück und genossen die Gemeinschaft mit ihm. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gott liebte den Menschen so sehr, dass er ihnen die Freiheit gab, in dieser harmonischen Beziehung mit ihm zu bleiben oder aber ihn zu verlassen. Sie sollten wählen. Wollten sie in Abhängigkeit von ihm, von seiner Weisheit, von seiner Lebenskraft weiterleben? Oder wollten sie lieber unabhängig von ihm sein und ihr Leben selbst in die Hand nehmen? Um sie zu dieser Entscheidung zu führen, pflanzte er zwei wichtige Bäume in den Garten Eden. Bitte das Bild Nummer 3. Und Gott der Herr, so lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 9, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein paar Verse weiter, in Vers 16 und 17 lesen wir dann: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Da gab es nun eine Wahl zu treffen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit sie sich mit dem Wählen gelassen haben. 2 Jahre? 2000 Jahre? Wir wissen auch nicht, ob und wie lange sie vom Baum des Lebens etwas gegessen haben. In dem Buch der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 2, erfahren wir, dass der Baum des Lebens der Heilung aller Nationen gilt. Daraus lässt sich schließen, dass der, der das Heil der Nationen ist, nämlich Jesus Christus, sich in der Frucht dieses Baumes essen ließ. Heute sind wir aufgerufen, ihn in Form von Brot und Wein zu essen und zu trinken. Eine Sache, die wir im Abendmahl immer wieder tun. Oder im Lesen des Wortes. Damals sollten sie Jesus tiefer in sich aufnehmen durch das Essen der Frucht des Lebensbaumes. Das hätte sie weiter reifen lassen und aus einer Gott-Geschöpf-Beziehung oder einer Vater-Kind-Beziehung hätte sich eine tiefe Freundschaft entwickeln können, die in eine Ehe mit Gott gemündet wäre. Wir haben heute die ganze Bibel zum Lesen und wissen, dass Gottes Ziel mit uns eine so enge Lebensbeziehung für alle Ewigkeit ist, dass Gott das Hochzeit und Ehe nennt. Adam und Eva wussten das damals noch nicht. Da wir nur die menschliche Ehe zur Anschauung haben, können wir uns wenig unter einer Ehe mit Gott vorstellen. Nur so viel, dass er von Anfang an vorhatte, innigste Gemeinschaft mit uns zu pflegen. Dazu gehört es, sich einander zu verschenken, den anderen zu empfangen, ineinander aufzugehen. Das war der Grund, warum Gott den Menschen geschaffen hatte. Er wollte heiraten. Und nicht nur seine ganze Herrlichkeit, sondern sich selbst uns mitteilen. Das Essen vom Baum des Lebens hätte die Menschen dahin reifen lassen, sich für alle Ewigkeit mit dem zu vereinen, der sie so liebt. Zuerst haben die beiden im Paradies ja nichts anderes gekannt, als in guter Beziehung mit ihrem Vater zu leben. Doch dann kam der Widersacher Gottes und er malte ihnen ein Bild aus. Wenn sie sich gegen diese Beziehung, die sie immer weiter in die Abhängigkeit von Gott führen würde, entscheiden würden, dann könnten sie in Selbstständigkeit leben, unabhängig sein, frei sein. Er malte ihnen ein Bild, wie unsere eigenen Kinder sich das oft ausmalen. Aber wenn ich groß bin, dann kann ich machen, was ich will, unabhängig von Mama und Papa. Die Frucht des verbotenen Baumes würde klug machen. Sie würde Erkenntnis vermitteln darüber, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse. Erkenntnis, wie etwas funktioniert oder wie es eben nicht geht. Sie wären mit dem nötigen Input ausgestattet, sich wie Gott frei entscheiden zu können und ihr Leben gestalten zu können. Und in ihnen wuchs die Lust zu diesem bislang unbekannten Leben. Und dann haben sie ihre Wahl getroffen. Sie wollten klug sein und Erkenntnis haben, was richtig und was falsch ist. Sie wollten eigene Entscheidungen treffen. Sie wollten eigene Lebenswege gehen. Sie wollten ihr eigener Herr sein, ihr eigener Gott, und brauchten Gott nicht mehr. Sie hatten ihn als ihre Lebensfreude und als ihre Weisheitsquelle abgewählt und sich der Quelle von Wissen und Klugheit zugewandt. Damit haben sie sich vom Leben selbst abgewandt und sich dem Tod verschrieben. Denn außerhalb des Lebens gibt es nur Tod. Der göttliche Geist in ihnen erhielt den Todesstoß und was übrig blieb, war der nackte Mensch. Ich bitte um Bild 4. Der Mensch war nicht mehr von Gottes Art. Er hatte viel von seiner Ebenbildlichkeit verloren. Er hatte den Weg gewählt, der da heißt, ich für mich. Die Folgen waren fatal. Allen seinen Nachkommen konnte er nur noch dieses neue Erbgut weitergeben, mit seinen egoistischen Veranlagungen. Und schon in der nächsten Generation führte das zu Neid, zu Brudermord, zu Schmerzen und Familiennöten. Sünde, Leid, Not und Angst schufen sich Raum im menschlichen Herzen und hinterließen dort ihre Prägungen. Und so wurde die menschliche DNA immer mehr besudelt und immer mehr deformiert. Bitte das Bild Nummer 5. Von solchen geistigen Erbanlagen ist jeder Nachkomme Adams und Evas geprägt. Ich auch. Wir kommen als Egoisten zur Welt. Wenn wir eine gute Erziehung genießen, dann lernen wir mittels Selbstbeherrschung auch Rücksichtnahme. Alle Eltern wissen, wie schwer es ist, einem Kind diese Selbstbeherrschung und diese Rücksichtnahme einzuüben. Einfach, weil das nicht unserer Natur entspricht. Von Natur aus sind wir ich-bezogen. Was ist aus Gottes herrlichen Kindern geworden? Sündige Wesen, die es in seinem Licht und dem Glanze seiner Herrlichkeit gar nicht aushalten könnten. Es gab keine Möglichkeit der innigen Gemeinschaft mehr. Was für ein schrecklicher Verlust. Und ganz gleich, was die Menschen nun anstellen, so können sie Gott nicht gefallen. Es ist gleich, wie wir uns anstrengen, um aufzuzeigen, dass wir doch noch nach göttlicher Art leben könnten, so wie wir sind. Ein solches Ansinnen, ihm zu zeigen, dass wir doch gut sind, das ist in sich schon Sünde. Der Mensch hat gewählt, diesen Weg zu gehen. Und er nimmt sich die Erkenntnis, was nun gut oder böse ist, weiterhin aus dem Baum der Erkenntnis. Denn der Baum des Lebens ist ihm verwehrt. Mit der Erkenntnis aus dem Baum der Erkenntnis haben wir die Wahlmöglichkeit, ob wir uns von dem egoistischen Wollen unseres inneren Menschen treiben lassen, also das Böse wählen, oder ob wir dagegen ankämpfen und das Gute wählen. Aber wir tun es mit dem Input, der uns von Gott trennt. dem Input aus dem todbringenden Baum. Wir gehen eigene Wege auch dann, wenn wir versuchen, Gottes Wege zu imitieren. Und deshalb sagt uns der Römerbrief im Kapitel 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen das Wort Sünde heute nicht mehr so gern hören. Oder wenigstens will jeder seine eigene Definition davon haben. Das ist eine Folge davon, dass wir alle von dem Baum essen, der uns sagt, was richtig ist und was falsch ist und was gut und was böse. Wir treffen dann unsere eigene Entscheidung. Gott ist aber der Einzige, der von Weitem sehen kann, was unsere Entscheidungen für Folgen nach sich ziehen. Deshalb ist er der Einzige, der beurteilen kann, ob wir eine gute Wahl getroffen haben oder ob wir damit böse Folgen verursachen. Und er nennt die Wahl der bösen Folgen Sünde. Alles, was wir ohne Gott tun, das schießt an dem Ziel vorbei, das er mit uns hat. Er kann sagen, was Sünde ist. Er hat das Recht dazu. Und er sagt, es ist Sünde, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen, nicht in uns haben. Wir verfehlen das Ziel, das Gott mit uns hat. Und ein anderes Wort für Sünde ist Zielverfehlung. Wie unendlich froh bin ich, dass Gott von diesem Absturz in die Sündhaftigkeit vorher schon gewusst hatte. Er hatte es vorhergesehen, wie der Mensch sich entscheiden würde. Dennoch hat er ihn nicht so programmiert, wie wir das mit unserem Computer tun, damit es nicht hätte geschehen können. Jeder Mensch sollte sich frei entscheiden können, ob er als Gottes Ebenbild in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben möchte oder ob er lieber seine eigene Art hat und sein eigenes aufbaut und sich damit außerhalb des göttlichen Bereiches eine Existenz wählt. Deshalb hat Gott für die menschliche Spezies nicht nur vor dem Sündenfall eine Wahlmöglichkeit getroffen, sondern auch danach. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, dieses schreckliche Erbe in uns auszulöschen und uns wieder in unsere ursprüngliche göttliche Art zu transformieren. Und unseren Freikauf aus dieser Verlorenheit und der Sündhaftigkeit, den hat er sich einen unvorstellbaren Preis kosten lassen. Ich lese aus 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 bis 21. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt und aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also noch bevor die Erde und die Menschen auf ihr überhaupt geschaffen worden waren, stand schon fest, dass Gott uns durch den Kreuzestod seines Sohnes wiederherstellen wollte. Ich bitte um Bild 6. Führt uns das nicht zu ehrfurchtsvollem Staunen? Gott hatte einen Erlösungsplan für die Menschheit. Er will die Menschen wieder heilig und untadelig machen, wie die Menschen vor dem Sündenfall das gewesen sind. Er will uns wieder zu seinen Kindern machen. Wir lesen im Epheserbrief, dass er uns in Jesus begnadigt hat, sodass unser Leben ein Lobpreis auf seine Gnade sein soll. Was hat Gott da ein Ziel für uns vor Augen? Deshalb sollten auch wir uns nichts weniger vornehmen, als sein Ziel anzusteuern. Denn stellt euch mal vor, da hatte Gott einen Blick in die Zukunft gemacht und hat dich und mich gesehen. Er hätte sagen können, ach du Schreck, was für Gestalten, welche Dummheit, was für Querdenker und in welchem Umfeld die aufwachsen, das ist ja fürchterlich. Nein, dieses Leben will ich weder ihnen zumuten, noch will ich mir zumuten, dabei zuzuschauen. Für solche zahle ich doch keinen Kaufpreis. Und dann soll ich sie auch noch umwerben, damit sie sich freikaufen lassen. Und wenn sie es denn dann täten, was hätte ich für Mühe, sie so zu erziehen, dass sie wirklich ihre Art verändern würden? Was für ein Hin und Her, bis die endlich so weit wären, dass ich sie meinem Sohn als Braut zuführen könnte. Nein, das sind die hier nicht wert. Die verwerfe ich mal lieber. Wenn du und ich damals so in die Zukunft geschaut hätten, wir hätten bestimmt so gesagt und so gehandelt. Aber Gott ist eben nicht menschlich. Er hat dich gesehen, wie du sein wirst, wenn er mit dir zum Ziel gekommen ist. Was für ein herrlicher, göttlicher Mensch du dann bist. Und er entschied sich schon damals, dass du jeden Preis und jede Mühe wert bist. Er wollte dich haben und in innigster Gemeinschaft die Ewigkeit mit dir verbringen. In seinen Augen bist du so kostbar. Ich auch. Deshalb mutet er uns dieses Leben hier zu, um uns die Chance zu geben, unter seiner Führung auf dieses herrliche Ziel loszugehen und es auf keinen Fall zu verfehlen. Also die Menschen waren für Gott verloren gegangen. Wir waren nicht mehr kompatibel mit ihm, nicht mehr von seiner Art. Die Menschheit brauchte eine Erlösung. Ich brauchte es, erlöst zu werden. Erlöst zu werden von dem, wie ich bin, von meiner Art, von mir selbst. Alle Menschen brauchen das, damit wir wieder so werden, wie Gott sich die Menschheit gedacht hatte und wie er die ersten Menschen gemacht hatte. Erlösung ist nicht nur ein wenig verbessern oder eine Runderneuerung. Es ist eine totale Erneuerung. Und deshalb hatten die ganzen Propheten des Alten Testamentes Jesus als den Kommenden verheißen, den Erlöser, der kommt, um uns aus unserem Sein zu befreien und uns wieder zu dem zu machen, was wir sein sollen. Kinder Gottes, die Gemeinschaft mit ihm haben. Er, der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der sollte kommen, um diesen bösen Werdegang der Menschheit rückgängig zu machen und uns eine Tür zu öffnen zu Gott zurück. Er sollte uns aus der Finsternis, in die die Menschen hineingeraten sind, herausholen, ins Licht. Und er ist gekommen. Daran denken in dieser Jahreszeit alle Christen und alle christlich angehauchten Menschen auf der ganzen Welt, dass er wirklich gekommen ist. Er ist gekommen und hat mit seinem Leben den Preis bezahlt, um uns freizukaufen aus der Macht der Finsternis. Die Einzelheiten darüber, die spare ich mir auf für eine Fortsetzungspredigt, die ich dann irgendwann mal halten werde. Heute geht es nur darum, dass die Menschen erlösungsbedürftig sind und dass der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hatte und er unser Erlöser geworden ist. Was für eine Liebe steckt hinter diesem Tun? Was für eine große Wertschätzung zeigt Gott da jedem von uns Menschen? Was für ein Entgegenkommen. Was für eine Sehnsucht nach uns. Was für ein Rettungsplan. Was für ein Geschenk an uns. Was für eine Gnade.
Gar nichts, was ich hab, nichts, was ich selbst tat, kein Gar nichts, was ich hab, nichts, was ich selbst tat, kein Verdienst, kein Geld, wär genug, denn keine Fähigkeit bringt mich dort hinein, nichts auf dieser Welt wär genug, wär genug. Wenn wir dann vor den Toren stehen und die Engel hören, kommt und tretet ein.
Stehen und Sagt mir.